Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen von wo immer in der Welt da draußen ihr uns gerade zuhört. Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Wir sind für die heutige Show mit Andreas Barth verabredet. Nachdem wir den Bulli mit unserem Podcast-Equipment und dem Gepäck für eine zweitägige Reise an die Terrassenmosel beladen haben, starten wir vom Taunus Richtung Koblenz. Als wir in Niederfell eintreffen, ist es längst dunkel geworden. Das Licht des hell erleuchteten Designerhauses von Andreas und Susanne Barth erlaubt uns bereits von der Straße erste Einblicke. Über einen kleinen, von Efeu umrankten Hof vorbei am alten Winzerhaus betreten wir den Neubau, eine Konstruktion aus Stahl und Beton, deren freistehende Fassade voll verglast ist. Im Hause Barth wird noch gearbeitet. Susanne und Tochter Julia machen gerade einen Infobriefversand fertig. Andreas ist eine Etage darüber an seinem Schreibtisch beschäftigt. Der erste, der uns willkommen heißt, ist der Rüde Carlo. Mit uns kommt Leben in die Bude und das scheint dem Kleinen sichtlich zu gefallen. Bevor Andreas Barth uns begrüßt, vergehen ein paar Minuten Zeit, mir noch einmal in Erinnerung zu rufen, mit wem wir in der nächsten Stunde über das Thema Weinstilistik sprechen werden. Kennengelernt habe ich ihn in seiner Rolle als Betriebsleiter und Kellermeister des Saarweingutes von Otegrafen, das heute im Besitz von Günter Jauch und seiner Frau Thea ist. Erst ein, zwei Jahre später bin ich auf die Weine seines Lubentiushofes an der Terrassenmosel aufmerksam geworden. Bei der ersten Begegnung mit diesen Weinen war ich schockiert und begeistert zugleich. Diese Weine polarisieren. Sie polarisieren wie nur wenige andere. Es sind idealtypische Vertreter der Spezies Love it or hate it, meilenweit vom gängigen Mainstream entfernt. Das machte mich neugierig. Wer war dieser Andreas Barth? Dieser bereits auf den ersten Blick sympathische, gut gekleidete, smarte und feinsinnige Mann. Er bringt für Günter Jauch exzellente, ungemein elegante Gewächse auf die Flasche. Weine von komplexer Ästhetik. Eben nichts Extremes, nichts, was polarisiert. Seither habe ich ihn mehrmals getroffen, mich mit ihm ausgetauscht und Weine verkostet. Aber bevor wir heute mit ihm sprechen, weiß ich nicht wirklich viel über ihn. In den Weinbau kam er als Quereinsteiger. Zunächst galt seine große Leidenschaft der Musik. Und er hoffte auf eine Karriere als Countertenor. Dann wollte er doch lieber Jurist werden. Als er sich in den Semesterferien als Erntehelfer verdingte, wurde er aus heiterem Himmel vom Weinvirus infiziert. Kurz entschlossen begann er in Geisenheim Önologie zu studieren. Während dieses Studiums erhielt er dann 1994 überraschend die Möglichkeit, den Lubentiushof und mit ihm die Monopollage Gondorfer Gänz zu übernehmen. Spontan und aus dem Bauch heraus schlug er zu. Rational war das nicht, das wusste er. Aber widerstehen konnte er auch nicht. Seine Begeisterung für dieses Projekt war einfach stärker. Heute gehört der Lubentiushof längst zu den Spitzenbetrieben an der Mosel und Andreas Barth zu einem der am meisten geschätzten Kellermeister im Gebiet. Die Aufnahme in den erlauchten Kreis des VDP blieb ihm allerdings bislang verwehrt. Er bewirtschaftet eine 4 Hektar große Rebfläche mit zum Teil uralten Rebstöcken in den Lagen Koberner Uhlen und Gondorfer Gänz. Darauf stehen fast ausschließlich Rieslingereben sowie etwas Spätburgunder. Aus dem, was in diesen Lagen wächst, keltert Andreas Barth extraktreiche, komplexe und vor allem enorm entwicklungsfähige Weine. Weine, die in ihrer Jugend meist ziemlich verschlossen und unnahbar daherkommen. Bis sie ihr wahres Wesen preisgeben, braucht der geneigte Verkoster Geduld. Doch mit etwas Flaschenreife beginnen diese Weine zu strahlen. Ausgestattet mit viel Selbstvertrauen und einer wunderbaren Gelassenheit wirken sie, als könne sie nichts aus der Ruhe bringen. Klar, da stellt sich die Frage, was tut, beziehungsweise unterlässt Andreas Barth, dass genau diese besondere Stilistik möglich wird. Ja, es ist exakt diese Frage, die uns motiviert hat, ihn für ein Gespräch zu gewinnen. Wir wollen von ihm wissen, welche Einflussfaktoren die Stilistik seiner Weine prägen. Ist die Art, wie sie sich präsentieren, wie sie duften, schmecken und sich anfühlen, naturgegeben oder von ihm gemacht? Ist allein die Qualität der geernteten Trauben entscheidend? Oder ist er als Kellermeister der eigentliche Zuchtmeister des werdenden Weins? Aber genug der Vorrede. Hört selbst rein und lauscht einem wahren Feingeist und Intellektuellen des deutschen Weins. Und weil er so ungemein viel Spannendes zu erzählen hatte, haben wir gleich zwei Episoden daraus gemacht. Hier nun der erste Teil. Auf geht's!
Das Thema Stilistik ist heute unser Thema und das Thema Stilistik ist neben den Themen Terroir, Klimawandel, sicherlich eines der am meist diskutierten Themen in der Weinbranche aktuell. Mehr noch, ich meine sogar, dass das Thema Stilistik mit den beiden anderen sehr eng auch verquickt und verkoppelt ist. Darüber, lieber Herr Barth, wollen wir heute miteinander reden. Und zwar mit Ihnen als Mann, der sicherlich eine Reihe von stilistischen Besonderheiten mit seinen Weinen immer wieder demonstriert. Ich finde sogar, Sie sind ein Mann der stilistischen Extreme. Der Weinführer Gourmillot sagt über Sie, viele reden über eine Handschrift, Andreas Barth hat sie. Uns interessiert die Frage jetzt, welche Faktoren eigentlich den Stil eines Weines prägen? Welchen Einfluss haben Klima, Terroir, Lage, Rebsorte? Welchen der vielen kleinen und großen Stellschrauben, an denen der Winzer im Weinberg und der Kellermeister im Prozess der Weinwerdung drehen kann? Also da gibt es ja viele kleine und große Stellschrauben, ja, da kann man drehen. Darüber wollen wir reden. Oder andersherum, ist die Stilistik eines Weines menschengemacht oder naturgegeben?
Spannende Frage.
Bevor wir allerdings jetzt anfangen, würde ich mich freuen, wenn Sie unseren Hörern mal ganz kurz schildern, wo wir uns im Moment hier überhaupt befinden.
Ja, sehr, sehr gerne. Also wir sitzen hier in der Weinwerkstatt des Lubenziushofes an der Terrassenmosel, genau gesagt in Niederfell. Das ist unsere Anlaufstation, wo wir uns präsentieren, letztendlich auch eine Stilistik, um das aufzugreifen, dokumentieren. Wir sind nun jetzt kein großes Weingut und können, vielleicht kann man da oder kommen wir da noch zu, aus verschiedenen Gründen jetzt keine Öffnungszeiten oder sonst was vorhalten. Deswegen sehen Sie, das ist alles sehr überschaubar. Es ist im alten Ortsteil, Ortskern, das war uns ein Anliegen, dass wir im Dorf bleiben. Die Produktionsstätte, auch wenn man sich umschaut, ist nicht hier auf der anderen Moselseite. Ich genieße das, hat sich bewährt jetzt über mittlerweile 25 Jahre. Trennung von Betrieb und Wohnen und Präsentation kann schwierig sein. Mal ist das natürlich mit einer gewissen Mobilität verbunden, die sich aber hier wirklich in Grenzen hält. Mal hat es aber auch Vorteile, ja, dass man einfach die Tür zumacht, hier wie dort, und sich ganz dem widmet, wo man jetzt gerade ist, entweder in der Produktion oder eben hier für den Kunden oder einfach privat.
Im Gegensatz zu Wolfgang bin ich ja ein Fan. Wolfgang ist ein Experte, aber ich bin ein Fan von Ihren beiden. Und mich interessiert Stilistik, Stil, was bedeutet das im Weinbau? Wirklich ganz naiv, ich darf mir das erlauben. Ich weiß, was Stil in der Mode, in der Kunst bedeutet, aber was bedeutet Stilistik im Weinbau, Herr Barth?
Naja, also Stilistik ist ganz zuallererst einmal eine neutral betrachtet Ausprägung, die sich in dem, und wir reden über etwas, was man trinkt, also was man nicht betrachtet oder hört oder wie in der Musik oder der bildenden Kunst, sondern zu sich nimmt. Und diese Ausprägung, die ist natürlich so mannigfaltig, sowohl vom Ansatz, also vom Weg dahin, wie sie entsteht, als aber auch in der geschmacklichen Ausprägung, die man nachher vorfindet. Das wissen Sie, die Weinwelt ist nicht, die kann man systematisieren, man kann sie einteilen, regionalisieren, alles gut. Das sind aber nur die Oberbegriffe. Die Stilistik, das ist dann runtergebrochen, unmittelbar mit dem verwoben mit dem Erzeuger. So, und das heißt noch nicht, das muss jetzt noch nichts Kleines oder Modellhaftes oder Riskantes oder Individuelles oder sowas sein, sondern das ist einfach erstmal der Zusammenhang Erzeuger mit Entstehung des Produktes.
Herr Barth, Sie haben ja besondere Stilistik, auf die kommen wir noch später mit Ihren Weinen. Können Sie mal ein Beispiel mal geben? Was sind so besondere Stilistik in der groben Weinwelt, die wir heute vorfinden können? Gibt es da so ein bisschen zum Anfassen?
Ja, also dann gehe ich jetzt mal, ich meine, man kann ja durchaus auch provokativ einsteigen. Also ich will das mal in grobe zwei Richtungen teilen. Es gibt Mainstream-designte Weine, die letztendlich aus Kundensicht das Angebot vorhalten, was je nach Größe des Betriebes auch, dass also auch als Industrieprodukt letztendlich muss es taugen. Und ich kann mir natürlich nicht leisten, eine Million Flaschen auf den Markt zu werfen, ohne vorher mir im Klaren zu sein, welche Zielgruppe ich damit ansprechen will. Das ist beim Softdrink nicht anders wie bei der Marmelade oder sonst irgendwas. Also ich brauche ein Feedback, eine Untersuchung, für welche Zielgruppe ist dieser Wein anzubieten. Ja? Das sind designte Weine, was jetzt noch nichts Konkretes über die Herstellung sagt, aber man hat den Kunden im Ziel, der will es einfach haben. Die meisten Menschen, wissen wir ja auch, wollen sich mit Wein, wollen Wein trinken und nicht irgendwie überhöhen, sich groß damit beschäftigen, sondern diese Weine muss es geben. So. Und das ist die eine Gruppe. Und das andere ist das individuelle Produkt, wo sich der Markt umdreht. Das heißt, es wird nicht nach dem Kunden geschaut, was hätte der Kunde gern, sondern das individuelle Produkt zeichnet sich damit, ich mache dem Kunden ein Angebot und das ist vielfältig, das unterscheidet sich auch von Betrieb zu Betrieb und suche quasi den Kunden, den das anspricht.
So. Ist das dann ein Nischenprodukt?
Das ist unabhängig auch von der immer zwingend ein Nischenprodukt. Immer zwingend. Also sonst kommen wir sehr schnell in diese Richtung, ich richte mich nach. Da liegt auch viel von der Problematik des Weinmarktes, liegt genau in dieser nicht scharfen Abgrenzung. Sowohl von produzierender Seite, dass man, ich müsste jetzt mal und dann schaue ich mal oder sonst irgendwas. Viele begreifen den Luxus einfach nicht, der darin liegt, so klein zu sein, wie wir hier im Anbaugebiet eigentlich die meisten Problembetriebe haben. Ja.
Fragen der Qualität sind dann aber noch nicht berührt oder doch indirekt
auch? Erst noch nicht. Das war ja erstmal eine ganz allgemeine Frage der Stilistik. Wenn ich mal ganz ehrlich bin, Qualität würde ich am allerliebsten grundsätzlich voraussetzen. Und zwar in jedem Bereich, ob im Industrieprodukt oder im individuellen Kleinbetrieb. Es wäre schön, wenn wir uns über Qualität nicht mehr so sehr unterhalten müssten. Wir müssen es teilweise noch, aber auch da rühren die Probleme daher, dass oft eine Orientierungslosigkeit da ist, in welchen Markt will ich eigentlich gehen. Viel Mutlosigkeit zu sagen, hier stehe ich mit meinem Produkt. So. Und das ist wirklich Ausdruck einer Lage, einer Persönlichkeit, eines Jahres. Das ist mein Angebot. Das hätte ich gerne. Ja. Im Gegensatz zum Industrieprodukt.
Das heißt, Qualität kann auch beim Mainstream da sein oder das sollte, beim Mainstream
absolut
da sein.
Ist es auch. Also die Zeiten sind glücklicherweise vorbei, was wiederum beim individuellen Erzeuger auch wieder zu Problemen führt, weil die Kellereien, müssen wir jetzt mal reden, die Großerzeuger, die haben ihre Hausaufgaben gemacht. Also das, da sind wir, da ist ein Know-how mittlerweile vorhanden, das ist unbeschreiblich.
Herr Barth, wenn ich Ihnen zwei Gläser Weißwein hier hinstelle.
Ja.
In beiden ist ein Wein aus der Rebsorte Chardonnay drin. Im ersten Glas halten Sie Ihre Nase rein und Ihnen begegnet ein geradliniger, recht brillanter, frisch wirkender Duft. Vielleicht nach grünen Früchten, nach Quitte. Der Gaumenauftritt ist lebendig, energetisch, säurebetont. Und im anderen Glas kommt Ihnen ein Duft entgegen, der erinnert Sie an etwas Nussiges. Sie haben Butterscotch, am Gaumen haben Sie eine deutliche Fülle, weniger Säure, wahrscheinlich mehr Alkohol. Was fällt Ihnen dazu ein? Was würden Sie denken, was haben Sie im Glas?
Ja gut, das sind genau die Ausprägungen einer Rebsorte, die so klassisch sind, wie nur irgendwas. Ja, das trifft ja. Das Interessante ist doch, nur ganz, ganz kurz, dass Chardonnay hat ja auch einen Ursprung. Oder wir könnten auch genau den Sauvignon Blanc nehmen. Ja? Der schmeckt eigentlich auf der ganzen Welt gleich, nur da, wo er herkommt, im anders. Ursprung schmeckt er anders. Ja. Und das fällt mir da auch eben ein beim Chardonnay. Eine wahnsinnig edle, spannende Rebsorte, die ich aber, und das finde ich wiederum angenehm am Chardonnay, finde ich gar nicht verwerflich, den ich so unkompliziert und so, Modewort, ich mag es nicht, aber in dem Falle trinkig gestalten kann, dass die ganze Welt sagt, ich muss das haben. Ja? Also ich finde das gar nicht verwerflich, aber das sind genau die zwei Pole. Das eine ist der designte Wein, der schaut, was will der Verbraucher. Und das andere ist der Wein, oder das sind die Monumente, ja, der französischen Weinbereitung. Und da ist eben, oder nicht nur da, es gibt natürlich auch Chardonnays woanders, die mittlerweile so gestaltet sind, dass sie den Kern der Rebsorte verstehen aber das ist schön, weil das eine ist wirklich der Winzer, der sagt, ich mache dieses Angebot, und das andere ist, Kunde, ich habe was für dich, was dir auf jeden Fall schmeckt.
Das waren Beschreibungen, die ich gefunden habe, einmal für einen Chablis und zum anderen für einen Chardonnay aus dem Barossa Valley.
So haben wir es, ja? Da wo er herkommt und da wo er hingewandert ist. Ja. Ja.
Nochmal, zwei Gläser, in beiden ist Riesling.
Ja.
Der erste ist in der Nase sehr verhalten. Man hat das Gefühl, fast an etwas Steiniges erinnert zu werden, vielleicht sogar rauchige Noten. Verhalten, Frucht im Hintergrund, aber nicht vordergründig. Am Gaumen sehr präzise, erfrischend, fast ein bisschen anstrengend. Hinten raus sehr druckvoll, mit einer sehr präsenten Säure. Also nicht ganz einfach für den Verbraucher. Im anderen Glas haben Sie ebenfalls einen Riesling, viel Gelbfrucht, Aprikose, Pfirsich, vielleicht sogar ein bisschen Exotik drin. Die Nase also sehr betörend, am Gaumen ist alles wesentlich runder, generöser, das wirkt zugänglicher. Während der erste fast Begegnungsarbeit zu verlangen scheint, ist der andere sozusagen unmittelbar zu nehmen. Wo könnten die entstanden sein? Was macht diese unterschiedliche Stilistik?
Das ist ja die Hausaufgabe und Riesling. Also der erstbeschriebene ist ein anstrengender Wein auf Schiefer gewachsenen Rieslings. Und der zweite ist das, was, also das wäre austauschbar. Das finden Sie auch im Anbaugebiet. Wo der jetzt genau herkommen kommt, aus den Flächen, sage ich jetzt mal, ohne ganz wertneutral, aber in großen Stückzahlen produzierter Riesling. Ja. ja. Wobei, also, aber da schlägt meine Nähe zum Riesling einfach zu. Ich würde diese beiden Weine würde ich jetzt nochmal in eine Flasche hinstellen und in 3 Jahren nochmal probieren und dann nochmal auf die Beschreibung lauschen. Das zum einen. Und dann fühle ich mich natürlich der ersten Gruppe einfach näher, den Chardonnay, den sie also als Ursprungswein und den Mengenwein aus der neuen Welt, egal, kann auch in Europa gewachsen sein, dem fühle ich mich näher, weil der Chardonnay zweifelsfrei eher taugt dafür. Ja, bei Riesling, ich finde, warum muss man sich unbedingt diese komplizierteste vielleicht sogar aller Rebsorten antun, um einen Mengenwein zu produzieren. Mhm. Ja.
Absolut, das leuchtet total ein. Genau. Mhm. Da gibt es
ja
einfache
Verdienung. Ja, klar. Also das ist die Burgundersorten generell, ja, die groß sein können. Also Riesling, ich glaube, klein und groß bei Riesling ist das Schwierigste. Da will man halt einen Riesling anbieten, weil der Riesling als deutsche Light-Weißweinmarke eben einen gewissen Ruf hat, will man Riesling ins Regal stellen. Was das dann natürlich mit Riesling noch zu tun hat, das ist die Frage. Beim Chardonnay ist das ehrlicher.
Man hätte jetzt ein bisschen fast den Eindruck gewinnen können, dass die Frage der Stilistik auch in diesen Weinen, die ich beschrieben habe, das Ergebnis von sozusagen von einer Idee ist, die dann der Kellermeister, vielleicht auch der Winzer, umsetzt. Mhm. Aber Australien hatte ich im ersten Fall, Chablis im zweiten. Ein großer Teil der Stilistik ist doch sicherlich auch der Herkunft geschuldet, sprich auch dem Klima. In Australien, im Barossa Valley, ist es meiner Erfahrung nach deutlich wärmer, als das im Chablis-Gebiet ist. Ja, wird also nicht da schon ein Großteil der Stilistik präjudiziert?
Also ganz offen, eher nein. Also ganz klare Antwort, knackige Antwort, weil wir haben eigentlich, nochmal um bei dem Beispiel Chardonnay zu bleiben, der Chardonnay kann ich, ob ich jetzt Südafrika, Kalifornien, Australien nehme oder Italien egal wo, da wo Sonne ist, ja, es gibt da ganz große Weine auch dort. Also ich bin überhaupt nicht despektierlich jetzt gegenüber diesen Weinen. Auch da gibt es grandiose Erzeuger und die eben wieder individuellen Chardonnay machen. Aber wenn Sie in der Gruppe bleiben, letztendlich können Sie nur noch Güteklassen einteilen. Aber ich glaube auch für Experten wird es zunehmend schwieriger, in dieser großen Gruppe des Weltweines, sage ich jetzt mal, die Herkunft zu bestimmen. Ja. Also das liegt ja auch ein bisschen an der Natur der Sache. Man kann ja nicht nur Weine designen, man kann auch Weinberge oder Weinfelder designen. Ja, wenn ich zu viel Sonne habe in Australien, dann bastel ich mir halt einen Südhang, was bei uns ein Nordhang eben wäre, um das zum Beispiel kompensieren. Also die Mittel und Wege, also die Sonne scheint, ich zähle 100 Tage von Blüte zur Lese und habe die Technik, kann direkt runterkühlen, nachts lesen. Also das sind alles keine großen Geheimnisse mehr. Und die kann ich eigentlich im Industriestil auf der ganzen Welt so fahren, dass die unmittelbare Herkunft nicht mehr erkennen. Der Chablis bleibt immer ein Chablis. Immer da.
But so meine romantische Vorstellung, dass Terroir, Klima, Herkunft, dass die Stilistik maßgebend prägt, die kann ich dann aufgeben jetzt? Oder habe ich das nicht richtig verstanden?
In einem Teil schon, weil Sie müssen ja einfach sehen, also Weltweinmarkt, was das bedeutet, was für enorme Mengen, und wir müssen einfach mal davon ausgehen, dass ich kenne die Zahlen nicht, aber ich würde jetzt mal doch annehmen, dass 98% der Weltweinproduktion keine individuelle Produktion ist. Und deswegen würde ich sagen, kann man sich das auch die Tränen aus den Augen wischen. Das ist ein designtes Industrieprodukt, was sich nicht unterscheidet. Ja, und deswegen, aber natürlich heißt es nicht, Lage und Terroir ist zu vergessen. Nur in diesem Bereich von 98% will man gar nicht Terroir. Ja? Ich will gar nicht das Individuelle, sondern ich will in der Menge gar nicht groß auffallen. Ich will Freude machen, wenn ich im Glas auf dem Tisch stehe, ohne nachzudenken.
Das heißt, Klimalage, Topografie und alles das, was man auch unter dem großen Begriff Terroir fasst, spielt letztlich nur eine Rolle bei diesen 2%.
Sicher. Also man kann natürlich jetzt Australien die Leuchtturmweine, die auch die Struktur der Betriebe ist ja eine ganz andere. Also sie haben ja da, also die nennen sich Weingüter. Das sind in unseren Maßstäben sind das riesige Kellereien. Ja.
Industrieanlagen sind das.
Ja, Penfolds oder was auch immer. Ja. Und die haben natürlich ihren Leuchtturmwein, ihren Penfolds.
Range.
Ja, das, und grandios. Aber die können das halt, ja. Aber für ihre Mengenproduktion würden sie sagen, naja, Terroir, Reife ist wichtig, nicht zu viel Hitze ist wichtig, Wasser ist wichtig, aber Boden, das ist mehr oder minder das Nährstoffmedium, in der die Rebe wurzelt. Aber bitte nicht zu viel.
Das heißt, diese 98% werden überwiegend dann mit solider Technik auf der Basis einigermaßen gesunder Trauben. Genau.
Und wir sind da auch mittlerweile weiter. Wolfram Siebeck hat mal gesagt, also Qualitätswein ist ein Tropfen in einem Ozean von Gesöff. Da sind wir weiter. Der hat das vor 30 Jahren gesagt, ja, weil eben die Industrie ihre Hausaufgaben gemacht hat. Ja. Die Qualitätssicherung in diesem Bereich hat enorm zugelegt.
In der Industrie sind ja auch andere Kriterien wichtig. Diese Reproduzierbarkeit, diese Massentauglichkeit.
Jahresschwankungen will man nicht.
Aber ich habe das gerade eben verstanden. Da ist Stilistik eher hinderlich. Ja, das ist genau das, was man gerade. Ja. Es muss jedes Jahr genauso schmecken.
Ja, warum macht Coca-Cola weltweit so?
Das wollte ich bewusst nicht sagen.
Ja,
das trifft genau auf den
Knopf. Ist ein designtes
Produkt.
Wenn ich Ihnen ein paar Begriffe zuwerfe und Sie denken mal mehr an die 2%, welche Rolle spielt dann das Klima? Sie kurz antworten.
Ja, ein wahnsinnig wichtiges, und zwar auch die klimatischen Unterschiede. Nicht nur von Region zu Region, weil das erstmal der Grund des Unterschiedes mit manifestiert, sondern auch von Jahr zu Jahr. Also je kleiner die Gruppe oder die individuelle Ausprägung, desto wichtiger ist das natürlich.
Die Lage.
Genauso ein absolut wichtiger Faktor. Es ist einfach ein Unterschied, ob die Rebe auf Schiefer steht oder auf Lösslehm steht oder auf Muschelkalk. Kann jeder, auch der Laie im Übrigen, wenn man es mal nebeneinander stellt, sofort nachvollziehen.
Einfluss der Rebsorte.
Das ist spannend. Typizität ist natürlich geprägt von der Rebsorte im Zusammenhang mit Klima und Boden, auf dem die Rebe wächst. Aber es gibt natürlich durchaus eine Philosophie, die Rebsorte mehr in den Hintergrund nicht negiert. Ein Riesling wird immer ein Riesling bleiben oder ein Weißburgunder. Aber in der Betrachtung dessen, was man tut, ist es nicht das Wichtigste für diesen Erzeuger, dass er einen Riesling produziert, sondern dann würde ich so eher sagen, ist sogar noch wichtiger, ich produziere einen Mosel oder einen Nahe oder die geografische Herkunft noch runter, mehr runterbrechen, einen Gens oder ein oder dann Gottesfuß oder was auch immer. Rebsorte sollte mehr, und das war traditionell auch mal mehr, man redet heute sehr viel über Rebsorten, das war vor 100 Jahren nicht so. Da war es selbstverständlich. Natürlich war das kein Kerner, der da in Wählen stand, aber man hat doch über die Rebsorte nicht geredet.
Man sieht das ja immer noch in Frankreich, der Wein heißt hier auch nicht, oder hat nicht den Namen der Rebsorte, sondern
Chablis.
Der Herkunft.
Chablis.
Genau. Einfluss des Alters der Anlage.
Ja, das ist quasi das Crescendo. Ja, also insofern, da braucht man auch nicht viel Fantasie. Rebalter spielt, man kann das ganz einfach sagen, wenn wir vom Boden als Einfluss reden, brauchen wir auch ein Organismus, der diesen Boden transportiert. Ja, und zwar in eine Traube und letztendlich dann in Geschmack. Und je höher das Rebalter, Ich sage jetzt nicht, ist dann konzentrierter. Also es gibt ja auch Untersuchungen, die sagen, ja, so wichtig ist das alles gar nicht. Mir ist der Geschmack ist auch, also wenn konkret 10-jährige Rebe, 40-jährige Rebe. Unter optimalen Bedingungen werden die geschmacklich nicht groß sich unterscheiden. Aber da wir ja gesagt haben, Klima ist sowas Wahnsinniges, Wichtiges für die Ausprägung. Da muss ich einfach sagen, die 40-jährige Rebe oder gar 80- oder 100-jährige Rebe, wir haben es ja jetzt hinter uns, ein Rekordtrockenheit in unseren Schiefersteilhängen mit minimaler Bodenauflage. Warum haben wir eigentlich keine großartigen bedrohlichen Stressfaktoren gespürt? Warum? Weil die Reben eine Biomasse ausbilden und zwar mit zunehmendem Alter. Die Rebe ist eine Schlingpflanze, das heißt, sie wächst oberirdisch, soweit sie kann, und sie wächst unterirdisch, soweit sie kann. Also ein stetig wachsender Organismus, anders wie eine Buche ein Blatt-Kronen-Verhältnis hat, gibt es das bei der Rebe nicht. Und unterirdisch habe ich ja keinen Einfluss drauf. Die geht also in die Tiefe, soweit sie kann, und dann geht sie in die Breite, soweit sie kann. Und das ist natürlich ein enormer, das ist ein Eisberg. Ja, ein Fünftel der Biomasse sehen Sie und 4/5 sind unter der Erde. Und das ist Speicher. Einfach die alten Reben, die haben nicht schlapp gemacht in der Trockenheit. Und ein besseres, muss ich jetzt gerade loswerden, weil das Thema ist, ein besseres Argument gegen Bewässerung wie dieser Sommer in diesen alten Lagen kann es gar nicht geben.
Das heißt, sie brauchten gar nicht.
Nein, ich uniformiere ja. Wenn ich Wahnsinn, wir sprechen ja vom individuellen Ausprägung. Ja, genau, wenn hätte ich bewässert, wird die Rebe lahm, nimmt oben. Ja. Wir hätten uniforme Weine, die letztendlich dann, das ist ja auch, man kann ja mal auch den Unterschied zwischen 2003 und 2017 sich genau, beides Hitzesommer. Der Unterschied war, in 2003 hatten wir höhere Gewitterneigung, höhere Luftfeuchtigkeit. Das heißt, die Rebe hatte noch mehr Wasser zur Verfügung, was letztendlich zu dieser enormen Breite der Weine geführt hat.
Hängt man mit Bewässerung die Rebe an den berühmten Drop?
Ja, klar. Das ist also individueller, also wenn jetzt ein österreichischer Kollege aus der Wachau, der steinigt mich wahrscheinlich dafür, weil das sind natürlich hochreputierte Betriebe. Ja. Aber der würde einen Abend und 5 Flaschen Wein mit mir darüber diskutieren, wie wichtig Bewässerung sei. Aber es ist natürlich auch dann wieder eine Frage der Stilistik. Akzeptiere ich Klima als oder Wetter in dem Fall ja fast, als unverrückbare Komponente, Einflussfaktor auf diesen Wein dieses Jahres. Will ich, dass der Wein mir auch erzählt, was für einen Stress er hatte?
Was für ein Jahr er hatte, genau. Ja. Die Ertragsmenge, was spielt die für eine Rolle?
Da kommt es jetzt drauf an, was Sie für einen Wein produzieren wollen. Also Ertragsmenge, reden wir mal, wir sind im Anbaugebiet Mosel, Saar, Rover oder heute noch Mosel, aber klassische, was ja hier ungeheuer sind, so feinfruchtige Kabinette. Ja? Also da muss ich natürlich darauf achten, da darf ich es mit der Konzentration nicht übertreiben, weil ich dann einfach den Kabinettgedanken nicht transportieren kann, der so charmant und leicht und schön ist. Will ich aber trockene Weine erzeugen, und Terrassenmosel macht das ja eigentlich auch, hat eine höhere Tradition oder längere Tradition dafür, spielt Konzentration schon eine Rolle, aber da muss sich jeder, ich glaube, das ist auch lagenabhängig, und da muss man sich rantasten. Da muss man wirklich auf Rebe und Boden hören und auch kritisch genug gegenüber dem eigenen Produkt sein, wenn man merkt, da ist die Überkonzentration vorhanden. Da fängt der Einfluss des Winzers an. Aber es geht nichts über das Zuhören. Ja, und ich glaube, wer kritisch damit umgeht, mit seinem eigenen Werk, der wird das sofort spüren. Er sagt, der Wein wäre schön, wenn er so einen Tuck mehr Eleganz und Frische transportieren würde. Ja? Und das ist Aufgabe, primäre Aufgabe des Winzers.
Lesezeitpunkt.
Ja, ganz, ganz bedeutend, wobei sich das auch gewandelt hat in der Ansicht. Ich denke, wenn ich so höre, also ich komme ja nicht aus dem Weinbau, aber ich habe ja Keimzelle des Betriebs war ja eine Übernahme eines bestehenden Betriebes, kleinen Betriebes. Und als der Erich Rath, von dem ich den immer, ja gut, in sein Vater oder so, vor dem 1. November sind die nie in die Lese gegangen. Das war ein ganz starr, also heute unvorstellbar. November, im Oktober wurde nicht gelesen und so, egal was passierte. Irre, einfach steif und fest, Riesling an der Mosel, 2. November war Lesestart. So, heute wissen wir mehr. Wir hatten vor 10, 15 Jahren so die Mode, dass wir an der Mosel auch diese fetten Weine wollten. Also uns hat immer genervt, dass unsere Pfälzer-Kollegen auf einmal 13,5 und 14 oder 14,5, das war so ein bisschen en vogue. Ja, können wir auch. So, auf einmal lese spät, spät, spät. Das Schöne ist, dass wir jetzt jedes Extrem mal mitgemacht haben und die Gesundheitsfanatiker, also da mussten die Trauben halt so grasgrün sein und die typischen Apfelaromen, das war für die Riesling und so. Also alles war mal da gewesen und heute haben wir den Luxus, uns entscheiden zu können und wirklich unserer Stilistik gerecht diesen Termin bestimmen. Und der ist sicherlich von Jahr zu Jahr grundlegend unterschiedlich.
Maischestandzeit, Fassgärung.
Mhm. Also
zwei Begriffe noch,
ja, ja.
Nicht zu akademisch machen.
Ja, genau. Also ich bin, was Weinausbau und auch mein Herangehensweise an den Wein, bin ich ja überhaupt nicht dogmatisch. Also ich sage nicht trockene Weine, und das sprechen wir ja, weil wir produzieren ja hier auch überwiegend 90% der Weine sind trocken oder in dem bei den alten Reben halt leicht übertrocken, aber ich praktiziere nichts ausschließlich. Also mir ist es immer am liebsten, ich habe einen gewissen Pool. Ja, das heißt, aber wenn ich etwas tue, dann gibt es nur Wenn-Dann-Entscheidungen. Ja, also ich halte nichts davon, um jetzt bei Beispielen Maischestandzeit, die sicherlich in säurebetonten Jahrgängen ist Maischestandzeit fast immer ein Vorteil, weil ich auf ganz natürlichen Wege Säure reduzieren kann. Aber mit mir würde man das nie machen, dass ich jetzt irgendwas 4 Stunden auf die Maische lege oder so, sondern dann will ich 36, 48 Stunden oder noch länger das Ding auf der Maische haben. Ja? Also wenn dann oder gar nicht. Also oder gar nicht. Und die beiden, also wenn ich Lubenzushof anschaue, überwiegend weniger Standzeit.
Ja. Wichtig ist ja auch dann die Gärung. Ne? Da wird ja viel diskutiert, nimmt man Reinzuchthäfen, geht auf Nummer sicher oder versucht man es spontan. Ja. Temperatur spielt da eine Rolle, der Behälter. Wie stehen Sie dazu?
Naja, also es ist jetzt mein 25er Jahrgang liegt im Keller. Von diesen 25 Jahrgängen ist einer mit Reinzuchthefe vergoren worden und das war der erste. Danach habe ich alles geändert. Also gut, ich habe ja auch keine Weinbauausbildung, also insofern, und habe dann gedacht, naja, Reinzuchthefen steht ja im Trost drin und so muss man machen und deswegen habe ich das auch gemacht. Das hat mich aber, die Weine waren schön, also ich hatte sehr viel Glück, muss ich wirklich sagen. Aber irgendwas hat mich da nicht befriedigt, dass ich da irgendwie einen Geschmack, der mir eine Firma vorschreibt oder zumindest nicht vorschreibt, aber als Angebot anpreist, diese Hefe macht das und jenes. Auch da bin ich nicht dogmatisch. Reinzuchthefen sind ein großer Segen für die Weinbereitung. Ohne Wenn und Aber. Eine Berechenbarkeit, eine so. Aber Berechenbarkeit ist ja nicht unbedingt das, was ich im Wein suche und kann mir den Luxus eben erlauben, aufgrund der eben angesprochenen Kleinheiten und es wäre fast Irrsinn, in diesen Steillagen was anderes als das individuelle auf die Spitze treibende zu suchen. Ja, das geht, also meines Erachtens ist das schon nicht nur ein Auftrag, sondern fast Verpflichtung. Ja. Aber deswegen ist 24 Jahre, und das ist mir wichtig, ohne jeden Zusatz von Hefe, und zwar in keinem Stadium. Also in dieser Keller, in dem die Weine gären, da ist seit 24 Jahren noch nicht mal ein Päckchen Hefe durchgetragen worden. Warum betone ich das? Weil es gibt für mich grandiose Weine, die Reinzucht vergoren sind, und es gibt grandiose Weine, die spontan vergoren sind. Und das geht's ja. Also mit den wilden Hefen, wo immer die herkommen, auch da ist viel Halbwissen und Märchen sind da unterwegs, und Spontangärung hat so den Gu, im Moment ein bisschen schick zu sein. Das stört mich. Das ärgert mich auch, weil wenn man sich das mal nüchtern betrachtet, ein Zusammenspiel zwischen Reinzuchthefen und spontaner Vergärung in einem Keller ist ein Ding der Unmöglichkeit. Also wenn Sie zu einem Winzer kommen, also und sagt, ja, ich habe mal da einen Wein spontan vergoren, vergessen Sie es. Es findet immer eine Überimpfung statt. Also man kann das auch plausibel, also wenn ich ein Päckchen Hefe im Keller aufreiße, habe ich ein Vielfaches an Hefenzellen in den Keller eingebracht, als der in spontaner Flora vorhanden wäre. Also es gibt kein Nebeneinander. Es ist wie Essig und Wein, würden sie auch nicht in einem Keller produzieren. Spontan heißt, der Keller muss seine eigene Flora, Hefeflora finden, aufbauen. Wenn die stabil ist, gibt es auch keine Probleme mehr mit Spontangärung.
Das heißt, die Hefen sind im Keller und aber auf der Traube sind ja auch
die Hefen, oder? Die Hefen, das ist sowas, was man, die Hefen sind überall. Die sind, also da, wo Früchte reifen, sind Hefen. Schluss. Und zwar, das können Sie, wenn Sie, also angenommen, wir haben im Frühjahr 20 Grad und im Herbst 20 Grad. Wenn Sie im Frühjahr ein Glas Orangensaft bei 20 Grad auf die Fensterbank stellen, passiert so schnell gar nichts. So, das gleiche Spiel machen Sie bei 20 Grad im Herbst. Wenn Sie, das können Sie in Hamburg im alten Land machen, wo Äpfel reifen oder eben da, wo Kirschen reif werden oder eben auch Wein. Stellen Sie auf die Fensterbank. Bei entsprechenden Temperaturen wird Ihnen das in einem halben Tag anfangen zu bitzeln. So, also die Hefen sind einfach da. Ja? Also insofern, die Hefen sind aber auch im Keller. Vor allen Dingen, wenn dieser Keller durchgehend quasi in Arbeit ist, dann haben sie immer eine Kellerflora, und ich vergehre natürlich auch sehr langsam. Die Zeit zwischen Füllung aus den Gebinden in die Flasche und dem Einbringen des neuen Mostes in den Keller ist bei mir keine große Spanne. Also der Keller läuft nicht trocken, auf Deutsch gesagt. Und insofern habe ich natürlich auch eine Kellerflora.
Jetzt haben Sie schon gesagt, Sie machen es spontan. Jetzt haben Sie aber noch nicht verraten, wieso machen Sie es spontan. Sie sagen, es gibt hier und dort gibt es tolle Weine. Also ist das eine grundsätzliche Einstellung, oder sagen Sie, nee, die Weine werden doch auf eine bestimmte Art so, wie ich sie will.
Ja. Also meine Lieblingsantwort darauf ist, ich kann es halt nicht anders. Ja.
Das ist aber sehr diplomatisch. Genau.
Ja, also man sollte das machen, was man
kann.
Ja, warum mache ich das? Also ich bin auf der Suche, immer auf der Suche, und ich fürchte mich vor dem Zeitpunkt, wenn ich es gefunden habe, von einem Idealtypus Wein. Ja. Und Idealtypus Wein, das hat jetzt noch nichts mit, also als Kunde finde ich das eher anstrengend. Ja, was ich jetzt erzähle, hat nichts mit Genuss oder sonst was zu tun.
Als Kunde hat man gewisse Herausforderungen.
Ja,
das
ist so, aber das ist ja für mich, ich habe mich ja bewusst für den Weinbau entschieden. Ja. Ich wurde nicht gedrängt oder sonst irgendwas. Oder irgendwelche Dynastien haben das schon Jahre vor mir gemacht, sondern ich wollte Winzer sein. Oder vielleicht am Anfang auch eher mal ein Weingut haben, oder weil ich jugendlicher Wahnsinn oder was weiß ich, was da eine Rolle spielte. Und dementsprechend ist es für mich unabdingbar, dass ich eine Geschichte erzählt bekommen will. Also ich will die Jahrgangsgeschichte, die Wettergeschichte, das hatten wir ja schon angerissen. Und ich will aber auch den Keller hören. Ja? Und ich will vor allen Dingen den Boden schmecken. Das sind so Faktoren. Und letztendlich kann mir da auf der Suche der Wein nicht extrem genug sein, aber extrem heißt da nicht, dass er nur schwer ist oder beschwerend ist oder keinen Spaß beim Trinken machen soll oder sonst irgendwas. Um Gottes Willen, ich will ja keinen Wein für Masochisten produzieren, sondern Genuss, ja, und eine angenehme Art transportieren, wie ich so ein Jahr auch nochmal Revue passieren kann. Also das ist für mich eine fast ja, die Aufgabe eines Bibliothekars, ja, der Zeitzeugnisse in Regale stellt und bei Bedarf dem Leser in dem Falle anbietet und sagt, hier, schau mal, das ist dann und dort entstanden und das ist ein Zeitzeugnis. Und irgendwie finde ich das beim Wein so charmant, dass das fast den gleichen Charakter hat und das mit Genuss verbindet. Wobei das Lesen eines guten Buches kann auch Genuss sein. Es ist also in der Kunst oder ist es allgemein so, dass die Spitzenfreude machen.
Ja. Also der Wein, aber warum der spontan vergorene Wein, ja, schmeckt Ihnen besser? Sie haben es noch nicht beantwortet.
Ich überdecke ihn nicht. Also ich nehme nicht irgendetwas und das geht ja noch weiter. Also wir entsäuern nicht, wir schönen nicht. Alles das mit dem Wein findet letztendlich kein Eingriff einer Glättung, Schönung oder sonst irgendwas statt.
Schwefel?
Schwefel muss nach meinem Dafürhalten, nach meiner Stilistik, ich kenne Kollegen, die das anders sehen, aber das ist eine ganz andere Kategorie Wein. Schwefel, ja, aber nicht als Stabilisierung, dass ich Angst habe oder mir meine eigenen Kellerhygiene nicht traue, sondern einfach als Redoxpotenzial. Ja? Sondern ich will ja, dass der Wein nicht, oder seine Rieslinghaftigkeit behält, wobei ich, aber das ist ein Kapitel für sich, wahnsinnig angefixt bin von Weinen aus der Südsteiermark, die ganz, ganz andere Idee transportieren als ich. Also ich war mal da und dachte, ich mache hier alles zu und gehe da runter. Ja. So angefixt hat mich das. Ja. Das ist, aber ich muss dem auch Rechnung tragen, dass ich hier bin.
Schwefel zum Stoppen, also falls Sie ein bisschen was Restsüßes haben wollen, nee. Was Sie sagen, jetzt
wobei das
mache ich die Tür zu.
Und ja, nee, also das ist die einzige Technik, die ich mir im Keller erlaube, ist die Kühlung, die aktive Kühlmöglichkeit. Ich fahre die, also die müssen bei mir sowieso darben im Keller, weil die haben es nicht einfach. Aber ich kann die Temperatur eben so weit runterfahren, dass ich die Hefe erstmal so durch Kälte, das ist natürlich nicht so genau, das kann mal länger, mal kürzer, aber die kann ich inaktivieren und dann zur Stabilisierung bzw. Wird nach einer Zeit dann Schwefel gegeben.
Das war eine weitere Episode von Genuss im Bus, dem mobilen Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaudt.com.